I'm Anna Boden, co-director.
I'm Ryan Fleck.
Yes, Uwe Boyle.
Hello, this is Guillermo del Toro.
I'm Joe Russo.
And I'm Anthony Russo. We're the directors.
Hi, this is Peter Himes.
Hi, I'm Joss Whedon. I wrote and directed this mess.
This is Richard Fleischer. I'm the director of this film.
This is the Captain Marvel director's commentary.
And yet another incredibly dense and disturbing audio commentary.
Drüberquatschen, der Audiokommentar-Podcast mit Janina und André.
Ja, hallo zusammen, da sind wir wieder mal.
Grüß Gott.
Richtig, wie man hier so sagt im Ruhrgebiet.
Glück auf.
Wir haben uns heute einen Film rausgepickt, den ich tatsächlich noch nicht kannte, nämlich den Film Breakfast Club aus dem Jahr 1985.
Mitte der 80er.
Genau, und da wollen wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten, wie wir den gefunden haben und wie uns der Audiokommentar dazu gefallen hat. Und ich würde sagen, so wie immer, fängst du an, Janina, und erklärst mal kurz, worum es in dem Film geht. Fasst das zusammen?
Ich versuch's mal.
Okay.
Okay, also, der Film beginnt mit einer Aufnahme einer Highschool, nein, mit einem Zitat. Mit einem Zitat und dann mit einem splitternden, mit einer splitternden Ansicht. Und dann kommt die Highschool und man sieht ein paar Autos vorfahren und Schüler aussteigen in unterschiedlichen Varianten. Letztendlich geht es darum, dass es Samstagmorgen ist und die alle zum Nachsitzen gebracht werden, beziehungsweise kommen 5 Schüler und Schülerinnen, die alle einen Tag in der Highschool verbringen müssen.
Alle so gefühlt um die 16 bis 18, so würde
ja,
ich sagen.
Ja, Jugendliche, ne?
So grob,
also
genau.
schon ältere Schülerinnen. Und zwar ist das Brian, der schlaue, etwas angepasste, etwas langweiliger aussehende Junge, der Nerd sozusagen. Dann ist das John Bender, der immer mit dem Nachnamen anscheinend angesprochen wird, der ist so ein bisschen freakig und unangepasster als die anderen. Andrew, ein ganz sportlicher junger Mann. Claire, die so ein bisschen Prinzesschen ist und aus guten oder reichem Hause zu stammen scheint. Und Allison, ein Mädchen, das eigentlich wenig sagt am Anfang und einfach auch ein bisschen anders aussieht als alle anderen, so schwarz gekleidet und so ein bisschen Außenseiterin ist. Die werden alle in die Schulbibliothek gesetzt, an ein paar Tische, und dann kommt der Direktor oder der Lehrer rein, der Aufsicht hat, und sagt, sie sollen einen Aufsatz schreiben, und er ist gegenüber in seinem Büro und er beobachtet sie durch die Tür der Bibliothek, und dann sitzen die da erstmal und sagen nicht viel. So beginnt der ganze Film mit 5 Jugendlichen, die rumsitzen. Und sich so frustriert sind und sich langweilen. Und der etwas Freakige, der so rebellisch irgendwie drauf ist, sowieso auch die Füße auf dem Tisch hatte und ein bisschen komisch angezogen ist und alle irgendwie anmacht, der springt dann irgendwann auf und entfernt irgendwie eine Schraube oder irgendeinen Bolzen aus der Tür, sodass die einfach zufällt und nicht mehr offen stehen bleibt und sie deswegen dann auch vor den Blicken des Lehrers geschützt sind. Der regt sich dann auf, kommt da rein, gibt es ein großes Gerangel, ob jetzt die Tür irgendwie eingeklemmt wird oder nicht. Und dann kriegen es die Schüler irgendwie hin, gemeinsam plötzlich gegen diesen Lehrer zu agieren und Brandschutzbestimmungen aufzuführen und dass die Tür doch dann, wenn sie schon mal zugefallen ist, auch zubleiben soll. Und so fängt quasi die Interaktion zwischen den Jugendlichen eigentlich an. Es passiert auch die Hälfte des Films nicht viel mehr, als dass die in verschiedenen Variationen rumsitzen in dieser Bibliothek und sich unterhalten oder auch nicht unterhalten. Dann gibt es so, erst sitzen sie so alle getrennt voneinander und feinden sich ein bisschen an. Vor allem der Bender ist so ein Provokateur und macht irgendwie alle an und redet gegen alle. Und meint, er müsste jetzt irgendwie den großen Macker präsentieren und die anderen sind mehr oder weniger angetan von ihm. Aber letztendlich ist eben die Situation dann doch irgendwie zusammenschweißend und sie dürfen sich dann zwischendrin, dürfen sie irgendwie aufs Klo und dann dürfen sie sich was zu trinken holen. Das machen dann zwei von denen, die werden da hingeschickt und da gibt es dann schon die ersten kleinen Unterhaltungen auf den Schulfluren und dann geht es ums Mittagessen und sie unterhalten sich so ein bisschen oder man sieht so die Unterschiede, wer was zu essen dabei hat, dass ja irgendwie die Charaktere nochmal so unterstreicht und die Elternhäuser, aus denen sie kommen, vom Sushi bis zu nix, reicht die Variation. Der Sportler hat eine riesen Tüte voller vieler Dinge, die er essen möchte dabei und der Schlaue hat irgendwie nettes Mittagessen gemacht bekommen. Also es ist irgendwie so ganz, ganz lustig. Letztendlich rebellieren sie in gewissem Sinne gegen den Lehrer und brechen quasi aus ihrer Schulbibliothek und rennen durch die Flure. Bender hat in seinem Spind auch noch irgendwie ein bisschen Marihuana versteckt und holt das da raus. Und letztendlich rennen sie gemeinsam durch das gesamte Schulhaus immer auf der Flucht vor dem Lehrer, der sich da irgendwie die Zeit vertreibt und auch durch die Flure tingelt. Und es endet dann damit, dass sie eigentlich wie in so einer Sackgasse gelandet sind und Bender sich dann für die anderen quasi ein bisschen aufopfert und laut singend und schreiend durch das Schulhaus rennt und sich dann quasi einfangen lässt. Und die anderen können dann zurück in die Bibliothek und so tun, als wären sie da ganz brav gewesen. Und das schweißt die Gruppe so ein bisschen zusammen. Bender wird dann aber in die Abstellkammer irgendwie gesperrt, aus der er dann wieder ausbricht und in der Bibliothek wieder auftaucht. Und da gibt es so ein paar lustige Szenen zwischendrin mit dem Hausmeister und dem Lehrer, der an diesem Samstag eben auch in der Schule ist. Und irgendwie schweißt es sie so ein bisschen zusammen und dann kommen sie immer mehr dahin, sich Dinge zu erzählen, vor allem nachdem sie irgendwie ein paar Joints geraucht haben, haben sie dann verschiedene Grüppchen und Gespräche und jeder lässt so ein bisschen auf andere Weise, kommt so ein bisschen aus sich raus, also in den kleinen Gruppen im Gespräch mit den anderen oder beim durch die Bibliothek turnen oder sonst wie was. Also es ist so ganz nett gemacht, dass sie sich eigentlich immer mehr oder immer mehr voneinander erfahren und mehr Gemeinsamkeiten entdecken in der Ablehnung der Eltern, in der so doofen Situation, wieso sie da sind, dass sie alle irgendwie quasi eigene Probleme mitbringen und auf der Suche nach sich selbst sind. So ein bisschen die Diskussionen, die sie dann zusammenführen. Und das am Anfang sind sie so getrennt und sitzen auch jeder schön in unterschiedlichen Reihen auf ihren Stühlen. Und am Schluss sitzen sie alle zusammen im Kreis auf dem Boden und unterhalten sich, warum sie da sind und lassen auch ganz persönliche Dinge von sich oder geben persönliche Dinge von sich preis. Und dann wird es aber immer wieder so aufgebrochen, weil dann doch nicht alle einer Meinung sind oder sie sich doch gegenseitig dann doch nochmal ins Wort fallen und
ja, oder Bender dann auch immer mal wieder so zwischengerätscht, ne?
Ja,
das, und dann, dass das gemeinsame Gefühl so ein bisschen auch zerstört. So,
ja, Bender, aber auch der Brian, der Schlaue sozusagen, der auch wenig Freunde anscheinend hat, der dann sagt, sind wir am Montag überhaupt noch, kennen wir uns dann überhaupt noch? Also da haben sie sich wirklich das Herz zum Teil ausgeschüttet. Und dann entzweien sie sich schon wieder, weil die einen eben zu der Gruppe der geliebten oder bewunderten Highschool-Schülern gehört, der Sportler und die Prinzessin so nach dem Motto, und die anderen so ein bisschen die Außenseiter und Freaks sind. Oder eben gar keine Freunde haben in der Schule. Und das wird eben auch diskutiert. Also da bringt jeder so sein Päckchen mit, aber sie kappeln sich auch und kommen schon auch immer wieder in Streit über verschiedene Dinge. Aber letztendlich einigen sie sich quasi darauf, dass Bender wieder zurück in seine Abstellkammer krabbelt über die Lüftungsschächte oder wie auch immer. Brian schreibt dann den Aufsatz, den sie eigentlich schreiben. Jeder sollte eigentlich Wer bin ich schreiben, so ein 1000-Wörter-Aufsatz. Und da waren sie sich aber alle unausgesprochen einig, dass sie darauf keine Lust haben, haben das nie so richtig angefangen. Und Brian schreibt dann am Schluss einen ganz kurzen Aufsatz, dass es ja sowieso eine Farce war, dass der Lehrer ja überhaupt nicht wissen will, wer sie sind. Und dass sie alle irgendwie eine Prinzessin, einen Nerd, einen Außenseiter, einen Sportler und ein Freak sind und jeder ist alles ein Stück weit und so nach dem Motto, er will doch eh nicht wissen, worum es den Kindern geht oder den Jugendlichen geht. Und dann gibt es noch so zarte Ansätze von ein bisschen Romanze, aber auch nur wenig. Und dann trennen sie sich am Schluss alle, werden wieder von den Eltern abgeholt und gehen so auseinander. Und es ist so ein bisschen offen, was dann am Montag in der Schule vielleicht passieren wird.
Finde ich auch, ja. Ich fand auch noch die eine Szene, die du jetzt nicht beschrieben hast, die ist das Gespräch zwischen dem Lehrer und dem Hausmeister. Mhm. Das war auch nochmal interessant, also um zu sehen, also dass der, die dann auch so ein bisschen zeigt, dass der Lehrer jetzt auch nicht so ein, wie soll ich sagen, auch nicht so das Mega-Arschloch ist, wie er sich erstmal so darstellt im Verhältnis zu den Kindern, ne? Und auch so ein bisschen das Innenleben auch des Lehrers widerspiegelt. Das fand ich auch ganz interessant.
Und irgendwie ist der Hausmeister der einzig nette oder der einzig coole Typ in dem ganzen Laden. Nein, der Hausmeister hat auch eine lustige Rolle, weil er nämlich dann auch den Kindern sagt, ich sehe doch, was ihr macht und ich bin doch da und ich gucke in eure Spinde und ich höre euch zu und ihr nehmt mich nicht wahr und denkt, ich wäre ein Idiot, aber das bin ich gar nicht. Also der hat so eine kleine Rolle und er ruht so in sich selbst als Charakter und viel mehr als alle anderen.
Ja. Das stimmt.
Also das ist nur ein anderer Erwachsener anwesend, nämlich der Lehrer, der die Schüler immer anschnauzt und auch keinen Bock hat auf nichts.
Ja, nur zum Beginn und zum Ende des Films die Eltern jeweils sozusagen, die die Kinder hinbringen und wieder abholen, dann die sind auch noch als Erwachsene kurz da, aber die spielen ja keine große Rolle.
Spielen nur als Eltern eine Rolle. Und es wird relativ viel Musik gespielt immer wieder. Immer wieder ist es auch ohne Dialog mit Musik durch die Flure oder gibt auch eine Tanzszene in der Bibliothek, die sehr lustig ist. Also auch so, wo jeder für sich so irgendwie tanzt und dann zusammen, aber nicht jetzt Paartanz oder so, sondern irgendwelche Tanzmoves machen. Also das ist so eine Auflockerungsszene zwischendrin und dass es halt nicht immer so intensiv ist. Also es wird schon sehr intensiv diskutiert und geweint und geschrien und geheult zwischendrin. Das
Ja, das stimmt. Ja, Musik spielt da schon eine relativ wichtige Rolle, ne?
So von der für die Atmosphäre irgendwie oder für.
Ja, genau. Der Titelsong ist ja Don't You Forget About Me von den Simple Minds, schottische Band. Ist sogar Platz 1 in den USA geworden da in dem Jahr. Damit fängt der Film ja auch an mit der Musik und aber durchgezogen tatsächlich durch den ganzen Film immer diese klassischen 80er Jahre Elektro-Drum-Sounds, die ich mittlerweile echt ein bisschen anstrengend finde.
Aber irgendwie passt das bei dem Film, passt
genau.
Das irgendwie.
Genau, das stimmt, ja. Das passt dahin. Ja.
Aber mir ist im Nachhinein dann aufgefallen, ne, das ist so wirklich 80er, es gibt keinen einzigen Latino, keinen einzigen farbigen Menschen, sind alle weiß und
Das stimmt.
Die Namen auch, ne?
Also, ja, das stimmt.
Das ist mir aber erst so im Nachhinein so aufgefallen irgendwie. Mhm. Und ich hatte mich gefragt, ob so ein Film mit schwarzen Kindern in der Highschool, die vor allem schwarze Jugendliche besuchen, ob sowas auch funktioniert hätte oder heute funktionieren würde. So ein Film, es gibt es ja dann doch relativ selten, zumindest, aber ich kenne auch nicht viele Teenager-Filme. Inzwischen bin ich da ja auch ein bisschen raus.
Ja, weiß ich auch nicht genau. Wäre ja auch interessant zu wissen, ob der Film, dazu habe ich jetzt nichts gefunden, ob der Film denn auch so allgemein von allen geguckt wurde oder ob da nicht dann auch letztlich dann so ein eher weißes Publikum sich den Film angeschaut hat. Das ist ja durchaus denkbar,
Viele Kommentare auch zu diesen Science-Fiction oder zu anderen sagt er ja endlich mal jemand, der so aussieht wie ich. Also oder auch selbst bei den Disney-Filmen wird das ja häufiger gesagt, die jetzt ein bisschen diverser sind und dass es vielen Menschen früher so ging, dass sie halt überhaupt nicht sich selbst irgendwie wieder gesehen haben so oder gesehen haben in den Filmen. Die gab es vielleicht gar nicht und dann haben sie die vielleicht auch geguckt oder sind gar nicht ins Kino, ich weiß es nicht. Ist ja auch so ein bisschen USA-typisch, sage ich mal.
Ja, danke Janina. Bist du soweit durch mit der Zusammenfassung?
Zum Film, ja. Die Zusammenfassung, okay. Ja.
Gut. Dann gehe ich mal nochmal kurz die Namen durch. Ich finde das hier an der Stelle tatsächlich mal ganz interessant, sich ein paar Leute rauszupicken. Ich mache diesmal, normalerweise bin ich eher so mal der, der sich so Regisseure und Drehbuch und so rauspickt, weil ich das mal oft spannender finde. In dem Film finde ich aber tatsächlich die Schauspieler wichtiger. Trotzdem fange ich ganz kurz mit dem Regisseur an, der aber auch der Produzent und Schreiber war, Drehbuchautor war, John Hughes. Der hat auch ein paar andere Filme in dieser Richtung gemacht, die man so als Teenie- oder Coming-of-Age-Filme bezeichnen könnte. Da unter anderem noch Ferris macht Blau, Matthew Broderick, der dann auch bei Wargames die Hauptrolle hatte. Allerdings hat der John Hughes auch zum Beispiel Kevin allein zu Hause gemacht oder einen Hund namens Beethoven, ist dann 2009 gestorben. Aber tatsächlich, also, naja, eher so, ich würde mal sagen, eher Filme gemacht, die an ein jugendliches oder jüngeres Publikum gerichtet sind. So würde ich das sehen.
Unterhaltung.
Ja. Dann würde ich aber direkt auch schon mal zu den Hauptdarstellern und Darstellerinnen kommen. Das sind ja letztlich fünf Jugendliche, die dort in dem Film die Hauptrollen spielen. Der eine ist Anthony Michael Hall, der den Brian, diesen Streber spielt. Dann haben wir da den Judd Nelson, das ist der Bender, er wird tatsächlich überall immer als Rebell bezeichnet, so als Charakter, der also immer so ein bisschen reingrätscht und besonders gerne provoziert. Dann Ally Sheedy spielt diese Allison, das ist die das dunkelhaarige Mädchen, das sich so, das sehr zurückhaltend und sehr ruhig sich verhalten hatte. Die hatte bei Wargames auch die weibliche Hauptrolle. Und ein ganz anderer Charakter als in Wargames. Da war sie ja so die nette irgendwie und
nette Freundin.
Genau. Ne? Ja. Und hier spielt sie ja schon, finde ich, dann ganz anders und wirklich, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch die Molly Ringwald, die Schauspielerin, die spielt die Claire, also dieses
Prinzesschen,
genau. Ja, nicht umsonst spielt sie später in einem Film Pretty in Pink die Hauptrolle.
Ah, ja.
Und ja, die ist ja, das hattest du ja gerade schon gesagt, die ist ja Sushi, ne? Mhm. Und ich dachte so, boah, was ist Sushi? Das muss doch noch was total Exotisches gewesen sein, 1985. Da nachgelesen, aber tatsächlich ist es so. Sogar einen wissenschaftlichen Aufsatz drüber gefunden, dass Sushi tatsächlich schon seit den 60er Jahren in den USA relativ weit verbreitet ist.
Mhm. Ja, wir kommen ja aus der Provinz und du aus dem Osten, da gab es sowas nicht.
Ja, aber tatsächlich, ich habe auch noch mal geguckt, also auch die offiziellen Zahlen dazu für Europa sind auch, dass es erst in den 90er Jahren tatsächlich Sushi, erst in den 90er Jahren sich tatsächlich größerer Beliebtheit erfreut hat. Also fand ich auch ganz interessant. Aber wo du es schon sagst, genau Osten, gab es tatsächlich natürlich, also DDR, da gab es natürlich tatsächlich quasi keine Spezialitäten Restaurants vor der Wende und dann erst zur Wende fing das so ein bisschen an. Aber es gibt so einen tollen, einen lustigen Film, der heißt Sushi in Suhl, der das Thema ein bisschen behandelt, wo also eine echte Geschichte erzählt, wo zwei DDR-Bürger versucht haben, ein Sushi-Restaurant in der DDR zu betreiben und dann aber letztlich halt immer auf der Suche waren nach den Rohstoffen oder sich dafür Ersatz irgendwie überlegen mussten. Ein ganz, ein sehr lustiger Film. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. So, und dann kommen wir noch zu dem Emilio Estevez. Der spielt den Andrew, den Sportler. Und das ist übrigens der Bruder von Charlie Sheen. Mhm. Charlie Sheen, so rum. Und ist, glaube ich, der von den Jüngeren, glaube ich, oder eigentlich von allen, glaube ich, der bekannteste Schauspieler. Also ich kenne den halt tatsächlich dann noch aus anderen Filmen. Hm. Er hat dann auch in dem St. Elmo's Fire mitgemacht. Der kam auch da in den 80er Jahren. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Also auch so ein Teenie-Film eigentlich. Bei Young Guns, Mission Impossible hat er zum Beispiel auch mitgemacht. Und dann aber auch in einem Film, den ich einmal gesehen habe, gar nicht gut fand, aber der trotzdem für mich ganz wichtig ist, in dem Film Judgment Night. Und der Film ist deshalb so wichtig, weil es da diesen Soundtrack gibt davon, wo ich das erste Mal da Musik gehört habe, wo es eine Mischung gab aus Rock und Hip-Hop. Mhm. Das fand ich ganz toll. Also da haben zum Beispiel Living Color und Run DMC zusammengespielt oder Slayer und Ice-T, Sonic Youth und Cypress Hill und so. Also die in der Zeit echt mega bekannten Metal- oder Hardcore-Bands zusammen dann mit so Hip-Hop-Bands. Das war echt super. Fand ich ganz, ganz toll. Hat mir richtig gut gefallen. In Deutschland gab es das dann auch mit den Fanta 4. Die haben dann ein eigenes Projekt gemacht. Das hieß dann Mega 4. Die haben das dann auch versucht und ähnlich gab es dann tatsächlich auch zur selben Zeit dann auch diese Crossover-Geschichten zwischen Jazz und Hip-Hop. Das war auch was, was mir sehr gut gefallen hat. Also ich fand beides ganz toll. Das eine Mal eher so zum Entspannen und das andere Mal eher so zum Wildtanzen. Fand ich beide Varianten, fand ich super. Genau, und deshalb ist also Judgment Night für mich ein wichtiger Film. Nicht, weil ich den Film gut finde, aber die Musik super. Und diese fünf, die werden dem sogenannten Brat Pack zugeordnet. In Anspielung auf das Rat Pack aus den 50er, 60er Jahren. Also da gab es auch so eine Truppe von jungen Schauspielern. Ich glaube, da waren es nur Männer, die um Frank Sinatra herum, die einfach sehr bekannt waren. Und dieses sogenannte Brat Pack um Emilio Estevez herum waren eben tatsächlich vor allem die Schauspieler, und da hat man sich irgendwann drauf geeinigt, die in eben genau in diesem Film hier in Breakfast Club oder aber eben auch in St. Elmo's Fire gespielt haben. Das ist, glaube ich, eine Erfindung gewesen von der New York, vom New York Magazine, glaube ich. Ich werde nachher noch ein bisschen was zu erzählen zu den zwei Schauspielern, des Brian und des John Bender, weil die machen nachher den Kommentar, über den wir noch ein bisschen reden. Mhm. Dann werde ich vielleicht da noch ein paar Worte zu den beiden verlieren. Ja, Janina, ich finde den Film ja wirklich interessant. Ich kannte den ja vorher nicht. Du hattest den ja vor allem vorgeschlagen. Hast du da vielleicht mal Lust, kurz nochmal in deiner Erinnerung zu graben? Was du da noch, weiß ich nicht. Also
ich habe ihn, glaube ich, nicht geguckt, als der rauskam. Also nicht in den 80ern, sondern später. Aber wie viel später, weiß ich nicht. Genau. Also habe ich ein paar Jahre später. Ich glaube, wir haben den vielleicht sogar damals auf Video geguckt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber irgendwie war das ganz cool so. Und ich fand den irgendwie gut und ich hatte irgendwie eine positive Erinnerung daran. Aber ich hätte jetzt auch nicht mehr sagen können, warum so richtig. Okay. Mhm. Also vielleicht einfach, weil die doch viel. Also weil die halt alle Individuen sind, sich aber doch irgendwie zusammenraufen und wieder streiten und das irgendwie so eine Dynamik ist, die, glaube ich, wirklich gut dargestellt ist und auch gut gespielt ist. Und eben, was dann später ja auch im Kommentar gesagt wurde, so was Art, so schon fast was Zeitloses, Teenie-mäßiges hat, so dieses Gefühl, fast fertig mit der Schule, aber irgendwie noch von den Eltern abhängig und irgendwie verschiedene Dinge machen zu müssen, aber irgendwie nicht zu wollen und sich unterscheiden zu wollen, aber Freunde haben ist ganz wichtig und irgendwie dazugehören, und das kommt alles da irgendwie so ein bisschen raus und eben so ein bisschen alternativer als jetzt irgendwie der klassische Teenie-Mist, den man sonst so gesehen hat oder der so über damalige Serien oder weiß ich auch nicht, über einen so rübergeschwappt ist. Also ich glaube, das hatte ich vor allem so ein bisschen damit verbunden, so ein bisschen Indie oder individueller oder ich weiß es nicht.
Ja, weil ja auch die Figuren schon auch ein bisschen, zumindest zum Teil, ein bisschen besonders waren. Ne? Auch, ja. Ich denke, es lag wahrscheinlich auch daran, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich bin auch so ein bisschen, ich schwanke, seitdem ich den Film gesehen habe, immer so ein bisschen hin und her zwischen, relativ leichte Unterhaltung, aber andererseits ist es trotzdem relativ tiefgehend, finde ich, ne? Auch die Gespräche unter den Jugendlichen. Und ich kann mir schon wirklich gut vorstellen, dass man sich da wirklich angesprochen gefühlt hat, auch wenn man den Film gesehen hat als Jugendlicher. Also das kann ich mir tatsächlich ziemlich gut vorstellen. Ja, ursprünglich sollte der Film ja sowieso noch fast eine Stunde länger sein. Es gab da irgendwie so einen Director's Cut da, und die haben ganz viele von diesen Gesprächen, die dann noch eigentlich, also gab noch viel, viel mehr, was sie dann rausgeschnitten haben. Das hätte mich ja auch schon auch nochmal interessiert, also wie das ursprünglich gewesen wäre, weil also 50 Minuten länger, jetzt ist er 90, ist ja quasi nochmal 50% länger, ja. Mhm. Das wäre wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Film geworden. Das war aber ja auch so einfach produziert. Das fand ich auch interessant und das hat überhaupt nicht gestört, fand ich. Das ist ja, eigentlich hätte es auch ein Theaterstück sein können. Also es war letztendlich, spielte eigentlich fast alles eben in dieser Bibliothek.
Aber es hat so ein bisschen Dynamik mit diesem durch die Flure wandern und so auch.
Zwischendrin mal, ja.
Zwischendrin, nicht viel, aber ja. so,
Genau.
So ein bisschen so ein Freiheitsgefühl und dann wieder da eingesperrt zu sein, ich weiß es nicht. Aber irgendwie machen sie sich da ja selber, ne? Sie erobern sich ja dann schon den ganzen Raum, ne? Und nehmen deutlich mehr Raum ein, als sie sonst am Anfang hatten, wo sie an diesen Tischen
durften auch.
Und durften und hätten machen dürfen, ja.
Ja, also der Film hat ja auch nur eine Million gekostet, eine Million Dollar. Das sieht man dem Film im Prinzip an, ne, weil es eben tatsächlich gibt halt keine groß wechselnden Kulissen. Da ist einfach nicht viel zu tun gewesen, was das angeht. Ich glaube, der größte Teil des Geldes wird für Filmmaterial draufgegangen sein.
Naja, wenn die aus einer Turnhalle eine Bibliothek gemacht haben, haben sie da schon ein bisschen was
genau,
investiert.
Das,
ne?
Genau, das ist das, was sie gemacht haben, weil die Bibliothek zu klein war. Mussten sie die Turnhalle dafür nehmen. Genau, das ist aber, und genau, das wäre dann, glaube ich, der zweite große Posten gewesen wahrscheinlich. Die Schauspieler waren ja selbst auch noch nicht so bekannt. Das heißt, sie werden jetzt auch keine großen Millionengagen bekommen haben zu dem Zeitpunkt. Ließ sich dann doch relativ einfach produzieren. Das ist ja, das klingt jetzt erstmal negativ. Kann nur sagen, es gibt einen schlechten oder geringen Production Value, aber das macht halt da einfach nichts aus, finde ich. Das ist so ein bisschen wie in so einer Fernsehserie, da gibt es immer mal so diese Bottle-Shows, wo einfach dann eben eine Folge nur auch quasi in einem Set gemacht wird, gedreht wird, um Geld zu sparen. Und da kommt ganz oft ganz viel Mist bei raus, aber manchmal kommen da auch richtige Perlen bei raus. Und das hier, finde ich, ist schon auch so ein bisschen so eine Art Perle.
Ja.
Ich hatte gerade vorhin noch was vergessen, das wollte ich noch kurz nachschieben zu den Schauspielern. Die sind ja alle nicht besonders erfolgreich gewesen. Also dafür, dass man da einen eigenen Namen für die Truppe da erfunden hat, also Brad Pack und so, ist das schon überraschend, dass die alle nicht wirklich bekannt und bekannter geworden sind. Nur der Emilio Estevez, der hat in vielen, vielen Filmen noch mitgespielt und auch Hauptrollen gespielt, aber alle anderen, also verdienen immer noch ihr Geld mit Schauspiel, aber die sind tatsächlich in also so deutlich kleinen Nebenrollen eigentlich nur vertreten, wo ich sie auch tatsächlich kaum herkannte. Ich hatte nur die Ellie Sheedy, die Allison spielt eben aus War Games. Da hatte ich so gedacht, die kenne ich, aber also dachte sie erkannt zu haben, dann auch mit Recht. Aber ansonsten haben mir die Gesichter auch tatsächlich alle nicht so viel gesagt. Ja, der Film wurde ja, das kann man ja auch alles nachlesen, wurde ja tatsächlich in einer richtigen Schule gedreht, im Vorort von Chicago. Die war aber auch zu dem Zeitpunkt des Drehs schon 3 Jahre geschlossen. Also die wurde 81 wurde die geschlossen wohl und 84 war der Dreh. Das hast du ja gerade schon gesagt. Also man wollte eigentlich die Schulbibliothek nehmen zum Drehen, aber die war zu klein und dann musste man das Ganze, die Bibliothek nochmal in der Sporthalle nochmal nachbauen. Ja. Aber das war bei der 1 Million. Offensichtlich ging das auch noch, das war noch drin. Konnte man sich dann auch noch leisten, das dann nachzubauen.
Ja.
Janina, wenn du den Film so siehst, so was. Ich frage mich das immer noch ein bisschen, worum geht es eigentlich in dem Film? Und was ist die Aussage? Also hast du da irgendwie, ich habe da echt kein klares Bild dazu.
So ein bisschen, dass man sich trotz Unterschiede doch irgendwie näher kommen kann und mehr übereinander erfahren kann, als es auf den ersten Blick scheint. Also, und dass so eine Art, so eine Situation einen auch dazu bringt. Ne? Also so, das ist ja so eine künstliche Situation, wo 5, die sich eigentlich sonst gar nicht groß kennen, zusammengeschmissen werden, da den ganzen Tag sitzen, nichts zu tun haben und sich dann eben zwangsweise mit sich selbst irgendwie beschäftigen. Und dann kommt aber auch was Interessantes dabei raus. So bei jedem Charakter steckt irgendwie ein bisschen was Spannendes, Interessantes, Wichtiges, Schwieriges, Trauriges dahinter.
Was ich gesehen, wo ich denke, dass das so gemeint gewesen sein könnte, ist dieses Aufbrechen von Stereotypen.
Ja, das auch. Sie sitzen als Stereotypen am Anfang drin und kriegen halt eine eigene Persönlichkeit.
Ja.
Eine eigene Geschichte.
Ja. So. Und diese Persönlichkeit und diese Geschichte entspricht halt nicht unbedingt dem Stereotypen, ne, die sie am Anfang, also entspricht nicht unbedingt dem Stempel, den sie am Anfang halt aufgedrückt bekommen haben, finde ich.
Oder nur zum Teil. Also ich finde nicht, aber
ja, es löst sich halt auf, ne?
Es löst sich ein bisschen auf, aber Brian, der mit seinen Noten, mit seinen guten Noten, die so wichtig ist für ihn und darüber, das ist halt seine Identifikation oder das ist sein Wert, den er hat. der Sportler, der irgendwie vom Elternhaus auch getriezt wird, dass er immer gewinnen muss, um dann irgendwie ein Stipendium zu kriegen. Und ich finde, in solchen Situationen ist das schon, finde ich, klassisch amerikanischer Teenage-Film, weil da gibt es immer einen Nerd und immer eine schöne Prinzessin und immer einen Sportlichen und vielleicht auch immer einen Freak, nur die Außenseiterin gibt es nicht immer. Also, dass das Mädchen zusätzlich noch einen eigenen Charakter kriegt, das gibt es ja nicht so oft. Und von dem her, das bricht so ein bisschen auf, nicht komplett, finde ich. Es wäre ja dann auch so ganz aus der Rolle gefallen und aus diesen Typen, und die gibt es ja immer wieder, weil es die ja auch gibt, so. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist schon so ein Wechselspiel, aber eben gerade, weil die eben dann individueller werden und sich aber irgendwie doch ähneln in allen, in ihren Gedanken oder Wünschen oder Ängsten oder Geschichten, hat das eben so eine, das ich finde, das spielt so mit Individuum, Stereotyp und sich doch irgendwie verstehen und verständigen auf so menschliche Geschichten und auch Mitgefühl zum Teil und Verständnis so füreinander entwickeln, was man vorher eben nicht hatte, so gar nicht.
Genau, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ja, ja, ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ja. Auch letztlich, man kann ja auch sagen, also wenn du möchtest, dass du verstanden wirst, musst du dich auch ein bisschen öffnen. Hm. Das ist, spielt da letztendlich ja auch eine Rolle für, ich glaube, alle, für alle Charaktere eigentlich. Alle machen das, ja. Wenn sie anfangen zu erzählen, dann merken sie, dass sie doch auch Verständnis bekommen und Zuneigung, ja, durchaus auch in dieser Runde. Ja, Nina, wen fandest du denn am...
Das Einzige, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, ist, dass die Außenseiterin am Schluss zum Mäuschen gemacht wird.
Genau, habe ich mir ja ganz zum Schluss aufgeschrieben, ja. Als letzten Satz.
Genau. So, zum Inhalt des Films, das ist so das, wo ich dann mit dem Film hader. Mhm. Und zwar extrem. Also, mhm.
Ja, sehr gut. Ja, genau. Dann können wir ja jetzt drüber sprechen, was passiert denn?
Okay, also die Außenseiterin hat halt dunkle Haare, so ein bisschen verwuschelt, hat am Anfang ihre Haare immer im Gesicht, dass man sie gar nicht sehen kann.
Und kaut Fingernägel und spuckt sie aus.
Ja, also sie ist nicht sehr, sie ist nicht sehr ästhetisch in der Hinsicht und macht eklige Sachen mit ihrem Sandwich und Brausepulver, keine Ahnung. Aber man sieht schon im Laufe des Films ihr Gesicht mehr, also da sind die Haare dann irgendwie ein bisschen weiter aus dem Gesicht, dann hängen die ihr nicht mehr im Gesicht, sie guckt nicht immer nur nach unten. Und am Schluss nimmt die Prinzessin sie dann mit zur Seite und macht aus ihr so ein
Prinzessin 2.
Hübscheres Mädchen, in Anführungszeichen. Dann hat sie plötzlich einen rosa Top an und so einen ganz schlimmen Haarreif mit Röschen, weißen Rosen irgendwie drauf. Und also vom Gesicht her ist es gar nicht so dolle anders geschminkt. Also klar, dieser schwarze Kajal ist weg, ne? Also sie ist nicht mehr so freaky.
Ja, und sie ist rosiger geschminkt.
Und sie ist deutlich rosiger geschminkt, aber sie, also ich finde so, das Gesicht ist jetzt nicht, klar, kann man sich darüber streiten, aber so, dass diese Haarding und dieses rosa, das rosa Top, das passt halt so gar nicht zu ihr. Also es passt wirklich nicht zu ihr.
Und ja, nicht zumindest zu dem Typen, den man da vorher kennengelernt hat. Es geht
auch im Kommentar so ein bisschen und in dem Zusatzmaterial so ein bisschen darum.
Ja, genau.
Aber für mich war das ein Ausverkauf.
So. Stimmt, das Stichwort fiel auch immer wieder in den Bonusmaterialien, ob es ein Sellout war oder nicht.
Ja. Genau. Ob sie sich verkauft, verraten hat, wie auch immer. Aber und dann kriegt sie auch noch den Jungen quasi, den schicken Sportler oder den tollen Sportler dann ab. Aber gut, der liebäugelt mit ihr schon vorher ein bisschen. Aber
das ist ja schon auch so ein bisschen so eine komische Message, ne, irgendwie an der Stelle. Also kann man zumindest so verstehen. Ja, wenn ich mich hübsch mache, dann kriege ich auch
den netten, den tollen Sportler.
Aber auch wenn es offenbar nicht so gemeint war, ne, aber...
Ja, aber die Botschaft kommt ja schon irgendwie bildlich so an und das finde ich halt nicht gut.
Was ich aber dann ganz gut fand, auch an den Bonusmaterialien, war, dass es da durchaus auch sehr stark diskutiert wurde. Also da war man sich ja wirklich nicht einig. Da war man auch durchaus kritisch. Also viele waren da sehr kritisch, was das angeht und manche nicht so, aber... Fand ich zumindest doch auch ganz gut. Und ich glaube auch gerade im Nachhinein, also jetzt eben mehr als 35 Jahre später.
Ja,
35 Jahre später. Ich musste gerade, das stimmt tatsächlich, mehr als 35 Jahre später kann ich mir kaum vorstellen, dass man sowas nochmal machen würde, aber naja.
Also es gibt so viele schlimme Filme, die genau das verkaufen, André. Das gibt's.
Meinst du immer noch?
Ja, klar. Ja,
vielleicht, ja. Vielleicht hast
garantiert.
Du recht. Genau, deshalb die Frage, Janina, dann nehme ich auch noch. Hattest du jetzt oder damals, oder vielleicht kannst du dich auch nicht mehr erinnern, aber kannst ja mal spekulieren, hattest du einen Lieblingscharakter wahrscheinlich? Aber ich glaube wahrscheinlich, die meisten werden wahrscheinlich dort einen Charakter gehabt haben, mit dem sie sich am ehesten verbinden können, oder?
Ich glaube am ehesten, ja, ich weiß es gar nicht genau. Also Ellie, ne, die Außenseiterin, ist schon irgendwie so ein besonderer Charakter, glaube ich, am ehesten gewesen.
Also
ich weiß nicht, ob mir der John Bender früher besser gefallen hat als jetzt. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
Okay.
Dass ich ihn früher cooler gefunden habe als jetzt beim nochmal gucken.
Mhm. Also ich fand, dass ich die Ellie auch, also das war auch jetzt, also jetzt zumindest, so immer noch als Charakter irgendwie derjenige, wo ich mich am ehesten mit, also hineinversetzen kann.
Ein bisschen komplizierteste.
Ja.
Undurchschaubarste aber auch.
Ja. Ja, zumindest am Anfang, ja. Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, wenn wir über kritische Betrachtung des Films reden, die Molly Ringwald, die Schauspielerin von Claire, also von der Prinzessin, die hat 2018 noch einen längeren Artikel geschrieben, nochmal im Rückblick auf den Film und auf die Dreharbeiten und hat da also durchaus starke Kritik auch an dem Film, also was auch natürlich jetzt mit dem Blick von 2018 auf den Film von 1985.
Sexistisch?
Sexistisch ist, genau. Also im Zusammenhang mit MeToo, das 2018 war das eben schon ein Thema. Und eben, also zum Beispiel diese Szene mit der Unterhose, ne, wo der Bender da unter dem Tisch sitzt und so und dann den Kopf zwischen ihren Beinen hat. Und wo sie hat dann im Artikel unter anderem geschrieben, dass sie mit ihrer Tochter den Film gesehen hat, die 10 Jahre alt ist und so. Und dass ihr schon so ein bisschen schwer gefallen ist, das irgendwie zu erklären, was da jetzt passiert und warum und was das jetzt soll und so. Das fand ich zumindest nochmal ganz interessant, auch jetzt aber, dass das eben tatsächlich, ich meine, das ist ja nur eine Rolle gewesen, aber trotzdem, dass das eben von der Molly Ringwald jetzt kam, fand ich dann auch nochmal interessant.
Ja, aber sie ist ja, die wird ja auf Sex reduziert von Anfang an. Ist sie die sexy oder auch nicht sexy und wird ausgefragt, ob sie jetzt eine Jungfrau ist oder nicht.
Genau.
Und das ist schon, das ist schon so ein Punkt, den ich sehen würde, dass die Frauen zwar schon interessanter sind als in manchen anderen Filmen und auch mehr zu sagen haben, aber halt trotzdem noch reduziert sind. Also deutlich mehr als die Männer. Und auch deutlich mehr Geschichte, die Männer, und mehr Redeanteile.
Wie meinst du? Ja. Kann sein, wahrscheinlich hast du recht, ja. Aber
von sich erzählt bewusst Molly kaum was, Ellie erzählt von sich auch nicht viel.
Ja, fand ich interessant, habe ich auch, den Link habe ich auch in den Shownotes hinterlegt, wenn jemand da nochmal reinlesen möchte, könnt ihr das natürlich gerne tun. Der Film selbst, also so, wenn man sich das nochmal, wenn ich das Revue passieren lasse, fand ich ihn trotzdem jetzt aber gut. Also das ist schon ein interessanter Film und also hatten wir ja gerade schon gesagt, finde es überraschend tatsächlich, dass der immer noch funktioniert. Also dass das eben, also es gibt genug Filme aus der Zeit, wo ich sagen würde, boah, das ist echt schwer anzugucken. Das finde ich tatsächlich bei dem nicht. Also ich finde das gut, finde den wirklich ganz gut.
Die sind ja auch nicht so übertrieben 80er-Jahre-mäßig. Sie sind ja normalere Teenager, auch im Aussehen, wie sie angezogen und geschminkt haben. Also ist, glaube ich, schon zeitloser als viele andere 80er-Jahre-Filme. Und auch die Frauen, also die Mädchen, ja, das ist sexistisch in Teilen, aber andere sind noch viel sexistischer.
Also wahrscheinlich kann man das so sagen, für einen Film aus der Mitte der 80er-Jahre, das Mädchen- oder Frauenbild dort schon recht progressiv war. Vielleicht kann man sich darauf einigen. tatsächlich für die Filme, die es sonst gab in der Zeit, ist es da schon dafür schon ganz gut gewesen, wahrscheinlich. Ne? Ich fand es also tatsächlich, fand ich alle Figuren auch irgendwie so, dass man es nachvollziehen und verstehen kann, was sie bewegt und was sie treibt, so halbwegs zumindest beim Bändern. Ja, da kann ich es halt weniger verstehen, weil es da ging es offensichtlich ja tatsächlich auch um Missbrauch in der Kindheit oder in der Jugend, wenn ich das richtig verstehe, den Film an diesen Stellen. Das kann ich dann natürlich nicht so gut nachvollziehen, glücklicherweise. Aber bei den anderen Figuren fand ich es zumindest auch durchaus, also ich fand sie relativ realistisch so, um das nicht abgedreht zu finden. Du nicht?
Ja, ich kann nur den Nerd nicht ganz nachvollziehen. So, so dramatisch, dass er eine schlechte Note hat.
Ja,
und
naja.
Die nie wieder besser werden wird, das stimmt schon. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, wenn das so ein großer Teil seines Selbst oder seines Erfolgs oder wie er gesehen wird oder Anerkennung findet, kann man es ja wieder nachvollziehen.
Er ist ja auch ganz viel wieder über die Eltern auch da gekommen, ne, an Druck bei ihm.
Ja.
Okay, dann habe ich nur noch eine abschließende Frage, die ich nicht verstehe. Warum läuft Bender zum Schluss über diesen Sportplatz und direkt zum Schluss die Faust in die Luft jubelt? Worüber jubelt er? Ich habe das nicht verstanden.
Das
auch nach mehreren, auch nach 2 Stunden Nachdenken nicht.
Nicht, dass das Mädchen ihm den Ohrring schenkt und sie geknutscht haben und das ein Glücksgefühl und ein Erfolgsgefühl ist, fände ich jetzt schon irgendwie nachvollziehbar.
Aber ich denke, der hatte irgendwie schon so viele Freundinnen und hat so viele Freundinnen.
Ja, aber vielleicht ist ja trotzdem was Besonderes. Oder vielleicht hat das ihn in dem Moment doch glücklich gemacht und...
Aber warum endet der Film damit?
Also, ja, ich weiß auch nicht. Also,
ich meine, mag ja sein, dass sich darüber freut.
Er ist so diese Hauptfigur, die so auch ein bisschen aufgebauscht ist. So.
Ja.
Und vielleicht musste sie mit ihm enden, mit einem positiven Bild von ihm, keine Ahnung.
Also das hat mich tatsächlich so ein bisschen ratlos. Also,
weil er ist ja derjenige, der irgendwie morgens angeschlurft kommt und abends alleine geht. So, ne? Und das ist so ein bisschen vielleicht der Rebell oder der freie Rebell dann irgendwie damit versinnlicht, bildlicht wird, keine Ahnung.
Okay. Er war übrigens tatsächlich fast 10 Jahre Unterschied vom Alter her. Also der Schauspieler, der Judd Nelson, der den John Bender spielt.
Auch deutlich zu alt für einen Teenager.
Ne? Ja. Er war tatsächlich 10 Jahre älter zum Beispiel als der Brian, also der Streber. Da gab es schon einen Riesenunterschied. Genau, und man sieht das auch ein bisschen, das stimmt. Aber vielleicht ist es ja auch schwer, so einen jüngeren Schauspieler zu finden, der sowas vernünftig spielen kann. Ich glaube, war das nicht auch der Judd Nelson? Ich habe es leider gelöscht, ich hatte das hier drin irgendwo in meinen Notizen. Ich glaube, der Judd Nelson ist mehrfach für die Goldene Himbeere nominiert worden für andere Filme dann später, was ich recht überraschend finde. Weil ich finde ja eben tatsächlich, dass alle wirklich gut gespielt haben. Also das ist tatsächlich so schauspielerisch war das wirklich richtig gut, finde ich. Okay, Janina, willst du noch was zu dem Film sagen?
Nein.
Oder nachher? Oder?
Nachher.
Okay, dann gehen wir doch mal zum Kommentar, oder? Warte mal, da haben wir doch auch hier was.
Der Kommentar.
Der Kommentar ist von zwei Schauspielern, nämlich von dem Anthony Michael Hall, der den Brian spielt, den Streber, und mit dem Judd Nelson, der eben diesen Bender spielt, den Rebellen. Das Ganze wird so ein bisschen moderiert von Jason Hillhouse, der Produzent der Bonusmaterialien der DVD ist. Willst du gleich was dazu sagen oder soll ich noch was erzählen?
Du kannst gerne anfangen. Ich muss nur hinten voranstellen, dass ich diese 3 Männerstimmen nicht so leicht auseinandergehalten habe. Also mehr vom Kontext als von den Stimmen, obwohl die schon unterschiedlich sind, aber es fällt mir dann manchmal doch sehr schwer.
Sehr gut,
dann rauszuhören.
Ging mir auch ein bisschen so. Ich glaube, ich habe irgendwann den Judd Nelson, also den Schauspieler von dem Bender, den habe ich dann, glaube ich, irgendwann erkannt. Aber bei den anderen beiden war ich mir auch immer nicht so ganz sicher. Ja.
War zum Glück der die Regie hatte oder der die produziert hat, die Zusatzmaterialien hat nicht so viel gesagt.
Das stimmt, genau.
Ja.
Also dann erzähle ich ganz kurz ein bisschen was. Hatte ich ja vorhin schon angekündigt. Ich wollte ja noch ein bisschen was zu den beiden Schauspielern sagen. Bei dem Anthony Michael Hall, also hat ja, wie gesagt, also so richtig dolle, große Rollen hatten die nicht mehr in besonders erfolgreichen und großen Filmen. Aber immerhin der Anthony Michael Hall, also der Schauspieler von dem Brian, hat dann den Bösewicht in Edward mit den Scherenhänden immerhin gespielt. Daher könnte man ihn dann auch noch kennen. Und genau, was ich ja gerade schon gesagt hatte, Judd Nelson war noch bei St. Elmo's Fire, also eben einer dieser andere 80er-Jahre-Teenager-Film, hat er mitgespielt und ist dann für zwei andere Filme eben noch tatsächlich für die Goldene Himbeere nominiert worden. Ich habe die Notizen wiedergefunden. Der Kommentar ist von 2008, also fast zum 25. Jahrestag und ich glaube ein Jahr vor dem Tod des Regisseurs haben die den schon aufgenommen. Das ist also mittlerweile auch schon wieder ziemlich alt, also auch schon wieder 15 Jahre alt, 14 Jahre alt, der Kommentar.
Und die Interviews waren dann später?
Die Interviews im Bonusmaterial waren, glaube ich, zum Teil zumindest später, ja. Also ich kann jetzt noch ein paar Sachen erzählen, die von denen sie gesprochen haben. Ich würde gleich einfach das mal vorweg schicken. Ich fand's nicht so interessant. Also nachdem ich die meisten Audiokommentare der Filme, die wir bisher gesehen haben, sehr interessant fand, spannend, unterhaltsam, lustig, ging es mir hier nicht so sehr. Aber das hatte auch, glaube ich, damit zu tun, dass die beiden eben durch die Schauspielerbrille geguckt haben, ganz oft. Also einfach viel übers Schauspiel geredet haben und
auch mir so viel die Rollen nochmal beschrieben haben oder viel über das, was sie als Rolle gesagt haben oder so.
Ja.
Das Thema war, ne? Und das ist halt.
Ist ja irgendwie naheliegend und logisch,
ja,
ne?
Ist aber halt nicht so neu oder nicht so viel ergänzend.
Genau.
Ja.
Das war jetzt tatsächlich so, dass ich sagen würde, der war jetzt okay, der Kommentar, ist jetzt aber nichts, wofür ich den herausheben würde. Dafür war er nicht interessant oder spannend genug aus meiner Sicht. Also, die reden hat am Anfang über die Cutterin, die wohl wichtig war für den Film, die den John Hughes da unterstützt hat. Das war ja für John Hughes der erste große Film, glaube ich. Und,
der zweite.
Und die Didi Allen, die Cutterin oder die Editorin, die hatte schon einige andere Filme gemacht und war eben deutlich erfahrener und konnte ihm dann da helfen. So darum ging es. Und ich habe eine Sache habe ich noch gelernt, nämlich den Begriff Looping kannte ich vorher nicht, dass das offensichtlich eine branchenübliche Bezeichnung ist für das ADR, also für dieses Nachsynchronisieren von Dialogen, wenn zum Beispiel bei den Aufnahmen irgendwas nicht gut funktioniert hat, dass man dann eben dann anschließend nochmal drüber spricht. Das habe ich gelernt und was auch interessant war, wurde später in den Bonusmaterialien aber auch nochmal erwähnt, dass relativ lange Rehearsals, also Proben waren.
Das fand ich auch so mit den interessantesten Teil, dass sie beide erzählt haben, dass sie recht lange vorher geprobt haben, eine Woche oder so.
In Wikipedia steht 3 Wochen.
3 Wochen. Und dass der Regisseur einen tollen Musikgeschmack und einen Riecher für gute, damals Up-to-Date-Musik hatte. Und dass sie dachten, und dann haben sie, was ich auch spannend fand, was ich auch vielleicht hat es den Schauspielern auch geholfen, dann in der Rolle so zu bleiben, dass sie es relativ chronologisch gedreht haben, haben sie erzählt.
Genau.
Und das sind so die 2 Punkte, die so vom Hintergrund her noch mit das Aufregendste oder das Interessanteste waren. Und sonst halt so ein bisschen über die Rollen und was sie so noch ein bisschen gemacht haben während dem Dreh und dass die einen noch zur Schule mussten, die 2 und die anderen nicht. Und
ja.
Dass diese Riesenhalle manchmal sehr lange zum Ausleuchten gebraucht hat. Und also das sind dann so Sachen, fand ich schon, ne, dass sie schon so ein bisschen reflektiert haben, was im Bild zu sehen ist, dass man im Vordergrund zwar was sieht, aber im Hintergrund noch ein anderer Charakter ist und dass das alles ausgeleuchtet ist und dass man das so von der Bildkomposition her, dass das gut gemacht ist und so. Also so ein paar Punkte fand ich schon, haben sie da gut reagiert auf das, was zu sehen war. Aber es war halt nicht die Masse, das, ne, sondern immer wieder mal so ganz interessant. Und sonst war es so ein bisschen dahin geplätschert.
Tatsächlich fand ich das auch, den Punkt, den du gerade schon erwähnt hattest, ich muss ja immer nochmal betonen, weil ich das auch spannend fand, dass sie halt in Sequence gedreht haben, also wirklich halt in der Reihenfolge des Films, das fand ich schon auch spannend. Also das ist wirklich ganz ungewöhnlich, das hast du fast nie. Das hat sicherlich extrem geholfen und die haben ja auch relativ viel, so meinten die beiden zumindest ja auch, improvisieren können und haben auch eigene Ideen einbringen können. Sicherlich auch, um das noch ein bisschen glaubwürdiger zu machen, die Dialoge glaubwürdiger zu machen, weil die Schauspieler doch noch jünger waren als der Regisseur und dann da sicherlich noch ein bisschen mehr mit einbringen konnten. Das fand ich dann auch interessant, klar.
Und dass der Regisseur das so entspannt mitgemacht hat, hat mich erst gewundert, bis ich dann irgendwann mitgekriegt habe, dass er ja auch das Drehbuch selber geschrieben hatte. Und dann konnte er eben sagen, ja, der Drehbuchautor stimmt dem zu oder ist nicht so schlimm, wenn nicht der Text genauso. Also weil in anderen Filmen oder in anderen Kommentaren taucht ja schon so ein Spannungsfeld zwischen improvisieren und selber irgendwie was abändern an einem Dialog und dass das dann zum Teil so ganz, ganz strikt nicht erlaubt ist.
Mhm. Genau, ich fand es ein bisschen schade, dass es halt nicht, ich sag mal vielleicht erfahrenere Schauspieler, ob das was anderes gemacht hätte, also ob man dann vielleicht noch ein bisschen mehr aus der Schauspielkunst sozusagen erfahren oder gelernt hätte. Wenn ich so mal ein bisschen zurückdenke an Audiokommentare, die wir schon gehört haben, aber noch hier noch nicht besprochen haben, ist es ja schon oft so, dass bei den Schauspielern sich oft tatsächlich darum dreht, wie viel Spaß sie hatten beim Dreh und wer so alles cool war und wer nicht so cool war und das eigentlich immer so ein bisschen sehr selbstreferenziell war, die Audiokommentare von den Schauspielern. Vielleicht ja auch, weil es tatsächlich nicht so viel zu erzählen gibt, wie man eben erzählen kann als Regisseur oder als Produzent, ne, wenn es darum geht, was hat man wie wo realisiert und so. Das ist dann vielleicht, gibt es da einfach auch mehr zu erzählen als Schauspieler. Fällt vielleicht auch einfach ein bisschen schwerer, dann da interessante Sachen zu erzählen. Was ich wirklich schon faszinierend fand, war, wie viel der Judd Nelson noch gewusst hat. Also das war sowohl im Audiokommentar jetzt, als auch in den Bonussachen, wie viel der noch erzählt hat, wie viel er noch in Erinnerung hatte von den Drehs, vom Regisseur und so weiter. Also wenn man sich überlegt, dass das halt wirklich mittlerweile 30 Jahre her ist, das ist schon irre. Also das ist ganz offensichtlich, zumindest für ihn, der wichtigste Film gewesen.
Aber das hat Allison ja auch gesagt, dass das schon, also sie zwar zu dem Zeitpunkt dann irgendwann genervt hat, dass sie dann so stark auch auf diesen Film bezogen wurde, aber dass es schon auch was Besonderes war. Und das haben ja beide in dem Kommentar gesagt, beide Schauspieler, ja, wir dachten, das ist immer so, ne? Also die haben halt quasi jetzt einen großen Film gemacht und hatten Zeit fürs Proben und haben sich kennengelernt, haben die Rollen kennengelernt, haben geprobt, wo sie sitzen und was sie da irgendwie alles rausziehen und machen können als in ihren Rollen und waren dann wirklich mit ihren Rollen vertraut und haben dann erst angefangen zu drehen so, ne, und konnten dann eben so wahrscheinlich auch ein bisschen mehr hin und her spielen, ein bisschen mehr improvisieren. Und fand ich schon auch interessant, dass sie gesagt haben, der Regisseur war halt schon nah bei ihnen und nicht nur gedanklich, sondern auch körperlich dann in der großen, langen Szene, wo sie auf dem Boden sitzen, so im Kreis und sich ihre Leidensgeschichten erzählen, dass da der Regisseur mit ihnen auf dem Boden saß und so, ne? Also, dass der wohl schon so nahbar war für sie und da mit dabei war und ihnen auch diesen Freiraum gegeben hat, aber trotzdem die Zeit im Blick hatte. So, also der hat das wohl ganz gut hingekriegt, so eine Balance, den Freiraum zu geben.
Ja.
Und das, also ich habe jetzt da, es gibt ja sonst oft auch irgendwie Ego oder andere Streitigkeiten, wenn du Schauspieler und Regisseur hast oder so, oder dass der Regisseur ganz brillant oder ganz schwierig oder sonst wie war. Und über den haben sie halt eigentlich ziemlich viel Gutes berichtet. So, aber auch nicht spektakulär über ihn viel erzählt, so, ne? Sondern das ist so mitgeschwungen, dass sie da eine gute Erfahrung hatten.
Ja, die Molly Ringwald schreibt in ihrem Artikel dann aber immerhin auch noch, dass sie tatsächlich an der einen oder anderen Szene deutliche Kritik hatte und dass der Regisseur dann immerhin auch darauf reagiert hat, weil es gab wohl noch ein paar so sexistischere Geschichten, die dann auch aber auf ihr Bitten oder Anraten oder Drängen hin auch wohl sogar aus dem Drehbuch rausgenommen wurden.
Ja, ist ja so schon reduziert genug auf Lippenstift und Unterhose, so nach dem Motto. Und die Specials bestehen halt aus ein paar Interviews und die fand ich jetzt auch gut, fand ich auch okay. War jetzt nicht auch nicht super spannend, aber war so ganz nett. Ne? Also das kann man sich gut angucken. Aber
ist natürlich
extra
auch
dafür was zu kaufen, also weder. Also bei anderen ist es deutlich mehr.
Ja, das stimmt. Also interessant fand ich tatsächlich vor allem jetzt bei den Bonusmaterialien dann natürlich dann die Schauspieler dann wirklich 20, 25 Jahre, 30 Jahre später zu sehen. Ja. Also die dann noch zu erkennen, ist teilweise schon wahnsinnig schwierig gewesen, finde ich. Ist ja logisch, also der Zeit nagt an allen. Und es ist natürlich klar, dass die Leute sich dann ändern. Aber das fand ich schon tatsächlich nicht so einfach. Hm. Also würdest du, also eine Empfehlung schon, den zu gucken, auf jeden Fall?
Den Film, ja, ja. Den Kommentar kann man auch mal machen, aber nicht mit hohen Erwartungen, aber so mal ganz nett.
Ja.
So.
Also ich glaube, das ist der erste Film, wo wir jetzt sagen würden, den könnte man sich auch einfach mal nur auf einem Streaming-Dienstanbieter anschauen.
Ja, das wär auch okay. Also der Film selber ist doch, der spricht schon auch für sich, ne? Also.
Ja. Willst du noch was sagen?
Nein.
Haben wir noch irgendwas vergessen?
Nein.
Nein?
Ihr könnt uns aber gerne ein paar Kommentare zu noch weiteren schönen aktuellen Teenie-Filmen schicken. Da sind wir ganz außen vor gerade, ob es ja. Ein paar interessante gibt.
Genau, ja, gibt es bestimmt. Ich bin ja ziemlich sicher, dass es das gibt da draußen irgendwo. Also, es gibt ja immer dieses Gejammere darüber, dass es keine guten Filme mehr gibt und so. Und das stimmt ja nicht. Man muss ja nur mal ein bisschen suchen und dann findet man die. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die behaupten, es gäbe keine guten deutschen Filme, was ich einfach nicht bestätigen kann. Man muss sich nur... Der ist mittlerweile auch schon wieder wahrscheinlich 10, 15 Jahre alt, aber wenn man sich alleine Halbe Treppe anguckt, finde ich, ist einfach ein unglaublich guter Film, deutscher Film, den kann man sich auf jeden Fall angucken und es gibt einfach noch viele andere Filme. Und es ist auf jeden Fall ein Teenie-Film, der super ist und es gibt bestimmt auch andere aktuelle Teenie-Filme. Genau, schickt uns was, könnt ihr gerne machen, finde ich auch auf jeden Fall interessant, sind wir immer für zu haben. Okay, Janina. Dann sind wir damit durch. Mhm. Ich werfe einen Blick rüber. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hier an der Stelle. Freuen uns schon auf das nächste Mal. Ich habe auch schon eine Idee, was wir uns da angucken werden. Wir versuchen da ja immer möglichst viel Abwechslung reinzubringen. Ich hoffe, euch gefällt das weiterhin so, was wir machen. Schreibt uns, ihr wisst ja wo, hoffe ich. Auf unserer Webseite zum Beispiel in den Kommentaren könnt ihr das gerne machen. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl und schön, dass wir drüber geredet haben.
Macht's gut.
Tschüss.
Das war Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast.